Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Hier ist SWR 1 Leute am Donnerstagvormittag mit Jürgen Schmid, der das einzige Designunternehmen der Welt führt, das sich ausschließlich auf die Maschinenbaubranche spezialisiert hat. 1983 haben sie ihr Unternehmen erstmal in Ulm gegründet. Sie sitzen jetzt in Ammerbuch und haben da auch mit Kaffeemaschinen angefangen. Was war denn an Ihrer Kaffeemaschine anders als bei anderen Kaffeemaschinen?
Da war leider gar nicht viel anders. Sie hat etwas anders ausgesehen und es war mir dann sehr schnell zu wenig, dass eine Kaffeemaschine dann einfach etwas anders aussieht wie andere Kaffeemaschinen. Und so kam ich dann eben sehr schnell von der Kaffeemaschine zur Werkzeugmaschine und zur Holzmaschine und zur Verpackungsmaschine und zur Steinsägemaschine. Und so kam eben auch das Thema Schwerpunkt Maschinenbau.
Und da denkt man doch erstmal, wenn man das jetzt hört, Steinsägemaschine, na, das Ding muss einfach funktionieren. Ob da Design eine Rolle spielt, ist doch erstmal zweitrangig, oder nicht?
Ja, das hat den Eindruck hat man vielleicht vordergründig. In der Tat geht es uns natürlich darum, dass wir durch unser Design die Maschine nicht schön machen. Also es interessiert uns genau genommen überhaupt nicht, ob eine Maschine schön oder hässlich ist, sondern wir wollen dazu beitragen, mit unserem Design das Unternehmen erfolgreicher zu machen und die Maschine noch besser im Markt zu platzieren.
Die Maschine soll effektiver sein, vermutlich.
Sie soll effektiver sein in jeder Hinsicht. Nicht nur technisch, sondern auch in der Bedienung beispielsweise, was die ganze ergonomische Situation anbetrifft. Aber auch effektiver kommunizieren, was sie auch kann. Also die meisten Maschinen sehen ja sehr ähnlich aus, obwohl sie unterschiedliche technische Features haben. Und diesen Unterschied darzustellen übers Design ist eine Aufgabe, die wir bei uns sehen.
Können wir das vielleicht mal plastisch an einem Beispiel machen? Sie haben jetzt gerade diese Sägemaschine dann eben auch erwähnt. Wie sind Sie da vorgegangen, wenn Sie sagen, Mensch, ich mache da jetzt eine andere Maschine raus, die effektiver ist?
Ja, also wir hatten vor einigen Jahren eine Maschine gestaltet für die Solarbranche. Also eine Maschine, die Solarpanels laminiert. Und da ging es darum, dass dieser Hersteller wollte innerhalb von 2 Jahren zum Marktführer dieser Branche werden. Und da war unsere Idee, ein Maschinendesign zu machen, das auf jedem kleinen Pressefoto eine Wiedererkennung hat, um eben die Bekanntheit sehr schnell in den Markt zu tragen.
Eine Marke zu schaffen.
War so hier die Aufgabe. Und das haben wir dann auch insofern geschafft, dass das Unternehmen nach einem Jahr in Europa Marktführer war und nach 2 Jahren Weltmarktführer.
Aber hat das gereicht? Das klingt jetzt so nach einer so simplen Formel, einfach zu sagen, man steigert diesen Wiedererkennungswert auf einem Foto. Da gehört doch sicherlich noch sehr viel mehr dazu.
Genau, wir haben natürlich auch andere Themen angepackt, wie die Farbe. Also ein Traktor beispielsweise, der muss grün sein. Und dann ist blau für einen Traktor die zweitbeste Farbe. Und die Frage ist, welche Farbe muss dann eine Solarmaschine haben? Und da stellt sich eigentlich die Frage schnell beantwortet, natürlich gelb.
Die Sonne.
Und wir haben dann geschaut und haben festgestellt, keine Maschine im Solarbereich ist bisher gelb. Also haben wir dann noch gelb als Markenfarbe eingeführt. Natürlich haben wir auch das Thema Ergonomie und die ganzen Themen abgebildet, die heute Standard sind, dass die natürlich optimal gelöst sind.
Ihr Unternehmen hat mehr als 130 Designpreise gewonnen, das ausschließlich im Bereich Industriedesign. Da haben Sie sich schon Anfang der 80er Jahre drauf spezialisiert. Und jetzt sitzen Sie hier ganz in Weiß gekleidet. Da könnte man auch auf andere Branchen schließen, vermutlich auf die Schlagerbranche vielleicht eher als auf Industriedesign. Was bedeutet Ihnen Weiß?
Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte Anfang der 2000er Jahre einen Vortrag vor Kollegen und da habe ich berichtet, dass wir nur Aufträge annehmen, wo wir auch dem Kunden einen wirtschaftlichen Mehrwert liefern können. Das heißt, dass unsere Kunden auch dadurch mehr Geld verdienen. Und da wurde ich so sehr kritisiert über diese Haltung, weil der klassische Industriedesigner eher der Anwalt der Anwender ist und nicht die Hure der Industrie sein darf. Und das hat mich bestärkt, dass ich denke, wir müssen auch unsere Haltung, wie wir unsere Arbeit tun, nach außen kommunizieren. Und von da an habe ich gesucht, was könnte das sein? Und dann hatte ich eine zweite Geschichte mit einem Wirtschaftsmagazin. Die haben ein Foto von mir gemacht. Und da ging es darum, dass ich weiß anziehen sollte. Ich soll einen weißen Anzug. Und ich hatte mir zufällig eine Woche vorher einen weißen Anzug, meinen ersten weißen Anzug gekauft. Und dann kam ich mit dem weißen Anzug, ja, auch noch ein weißes Hemd. Hatte ich natürlich auch noch eins. Und dieses Foto ganz in weiß wurde so oft publiziert, dass ich dachte, das ist ein ideales Medium, unsere andere Haltung auch zu dokumentieren, weil die meisten Designer, die meisten Kreativen sind natürlich schwarz angezogen. Und auf die Art und Weise hat sich dann das Weiß auch durchgesetzt.
Das Weiß ist jetzt zu Ihrem Markenzeichen geworden, aber dennoch die Haltung, die dahinter steckt, muss man ja erstmal erfragen. Welche Haltung ist es denn?
Ja, dass wir eben diese für den Erfolg unserer Kunden stehen. Das bedeutet, wenn wir tätig werden, hat unser Kunde definitiv und garantiert mehr Erfolg.
Das wollen Sie über die Farbe vermitteln, wobei Weiß ja im Grunde keine Farbe ist, genauso wenig wie Schwarz.
Genau, also das Marke ist ja immer so dargestellt, dass man sagt, die Farbe an sich sagt natürlich nichts über Erfolg oder Misserfolg aus, aber man kann natürlich eine Farbe belegen mit dem Thema. Das heißt, wenn ich auftauche und diese Geschichte erzähle mit dem zusätzlichen Erfolg und ich bin in Weiß und nächstes Mal komme ich wieder in Weiß, dann erinnern sich die Leute an diese Geschichte.
Werbeagenturen würden es vermutlich so verpacken und sagen, das ist ihr Statement in dieser Sprache,
genau,
oder?
Genau, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ist ein echtes Statement. War am Anfang natürlich ganz schwierig. Weiß ist natürlich eine empfindliche Farbe. Die Reinigungskosten sind in die Höhe geschossen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann eben auch gelernt habe, damit richtig umzugehen.
Und wie im Alltag, also haben Sie es auch in einen Alltag zu Hause privat übernommen, das Weiß, oder haben Sie sich jetzt vor der Studiotür umgezogen?
Ja, also ich habe nur noch weiße Kleidung, die oder schwarze, und die schwarze ist mindestens 10 Jahre alt. Das heißt, ich habe nur noch weiße Kleidung, ich muss mich nicht vor dem Studio umziehen.
Wie viele Anzüge haben Sie inzwischen in Weiß?
7, glaube ich.
Und jetzt haben Sie solche Themen, dass Sie sagen, naja, Kindererziehung und Design, die haben auch ganz viel miteinander zu tun. Was denn Ihrer Meinung nach?
Es ist sicher so, dass zunächst wird ja von einem kreativen Beruf erwartet, dass man eben keine Strukturen hat, sondern dass man eher die Intuition fragt und die Inspiration abruft. Und ich habe festgestellt, dass auch der kreative Beruf sehr viel mit Standardaufgaben zu tun hat und die man strukturieren kann und auch eine Methodik entwickeln kann. Und so haben wir das gemacht mit unserer Design-to-Success-Strategie, schaffen uns dadurch Freiräume für den kreativen Bereich, dass wir Standardaufgaben strukturieren und methodisieren.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Beispielsweise, wenn wir ein Kreativmeeting machen, wo Ideen entstehen, dann läuft es nach festen Regeln ab. Da sitzen dann 4 oder 6 Designer zusammen, die gleichzeitig in einem Thema skizzieren und diese Skizzen an die Wand hängen, um sich wieder gegenseitig zu inspirieren. Also schon allein die Tatsache, dass man während des Kreativmeetings miteinander korrespondiert über die eigenen Skizzen, erleichtert die Inspiration und den kreativen Output. Und diese Methodik funktioniert natürlich genauso auch bei der Kindererziehung. Wir haben im täglichen Leben unglaublich viele Abläufe, die sich immer wiederholen. Und wenn wir den Kindern Strukturen geben für diese Themen, dann haben die auch Freiräume, um sich zu entfalten, weil sie dann genau wissen, diese Themen mache ich exakt so. Also beispielsweise morgens wird gefrühstückt, bevor ich aus dem Haus gehe, und ich esse nicht, wenn ich auf dem Weg zum Schul bin.
Einen passenden Rahmen schaffen beispielsweise.
Einen passenden Rahmen schaffen, das ist eigentlich das Thema bei der Kindererziehung, und das brauchen wir auch im Design.
Hat aber dann ja vielleicht auch was mit Grenzen setzen zu tun, was in der Kindererziehung auch wichtig ist. Ich nehme an, bei Ihnen ist es aber auch wichtig, dann Grenzen zu überschreiten, oder nicht?
beides ist wichtig. Also wenn wir uns keine Grenzen setzen, dann ist auf einmal alles möglich und dann befindet man sich auch geistig in einem unendlichen Raum, wo überhaupt keine Ideen entstehen können. Also letztlich brauchen wir auch die Rahmenbedingungen.
Wo wir gerade beim Thema Kindererziehung waren, vielleicht einfach mal Ihre eigene Kindheit im Rückblick. Wann gab es den Moment, wo Sie gemerkt haben, Mensch, Design, das ist was, das packt mich?
Es hat schon sehr früh angefangen. Mit 7 Jahren bin ich beispielsweise jeden Tag zur Mittagspause auf die Straße gegangen. Da hat ein wunderschöner 911er geparkt, Porsche 911. Und ich habe den abgezeichnet mit meinen Möglichkeiten als 7-Jähriger. Und das habe ich einfach jeden Tag gemacht, weil der jeden Tag mittags auf der Straße stand. Das hat mich dann so inspiriert, dass ich mit 10 Jahren bereits in einem Modellauto-Wettbewerb teilgenommen habe, der von Opel damals initiiert wurde, und habe dann mit 11 den ersten Designpreis bekommen.
Können Sie sich erinnern, was Sie da gezeichnet hatten? Was war das? War das der 911er?
Das hat schon sehr viel damit zu tun gehabt, muss ich heute zugeben. Dennoch habe ich einen Preis bekommen für diese Interpretation des 911ers.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie haben mit Ihrem Unternehmen DesignTech in Ammerbuch ein Alleinstellungsmerkmal, weil Sie ausschließlich eben für die Maschinenbaubranche designen. Haben jetzt schon mehr als 130 Designpreise bekommen. Jetzt ist natürlich schwer zu sagen, worauf man ganz besonders stolz ist. Aber gibt es etwas, was Sie herausgreifen können?
Ja, liegt schon etwas zurück, aber wir hatten einen Gold Award bekommen, was natürlich was ganz Besonderes ist. Da gibt's nur ganz wenige Auszeichnungen, und zwar mit einem Mini-Akkuschrauber. Also ich habe 1999 den Mini-Akkuschrauber erfunden, der heute sehr bekannt ist. Über unterschiedliche Unternehmen gibt's ja diese kleinen Akkuschrauber.
Macht's einfach schneller, wenn's schnell gehen muss, und ja.
Genau,
wenn man mal wieder verzweifelt an einem Regal.
Und unser Produkt war das erste, der erste Mini-Akkuschrauber der Welt.
Also sind Sie auch gleichzeitig noch Erfinder und nicht nur Designer? Liegt das einfach nah beieinander?
Ja, ich denke, dass ein Design ohne auch einen Neuigkeitswert ist eigentlich kein Design. Das ist nur aufhübschen, das ist Styling. Wir verstehen unsere Arbeit anders, neue Perspektiven, mit neuen Perspektiven auch neue Chancen herausarbeiten. Und da entstehen natürlich solche Themen, wie dass die Welt eigentlich einen kleinen Akkuschrauber braucht, weil der große viel zu schwer ist und viel zu teuer.
Wissen Sie noch, wo Ihnen da die Initialzündung kam, in welcher Situation?
Ja, ich habe mich immer geärgert, dass die großen Akkuschrauber unglaublich schwer sind und dass man sie nicht zur Hand hat, wenn man sie eben auch braucht. Und dann dachte ich, am liebsten wäre mir es eigentlich, wenn ich diesen kleinen Bit, also diesen Schrauberansatz, an meinem Finger dabei hätte. Dann hätte ich immer einen Akkuschrauber dabei. Und dann kam eben die Idee, in ein faustgroßes Element einen Motor reinzubauen. Und dann passt er in jede Hosentasche.
Von der Idee bis dann letztendlich zu dem Moment, wo Sie dann den kleinen Akkuschrauber in der Hand hatten. Wie viel Zeit ist da vergangen?
Das waren knapp 3 Jahre.
Das klingt ja jetzt unglaublich lang.
Ja, das hat natürlich auch daran gelegen, dass das Unternehmen wollte diesen Mini-Akkuschrauber nicht realisieren. Weil sowas braucht die Welt nicht.
Da muss man Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, und dann haben wir natürlich viel Überzeugungsarbeit auch mit Mustern und mit Prototypen geleistet. Und ich habe viel Unterstützung auch gebraucht von den Ingenieuren. Und dann haben wir da an einem Strang gezogen. Und eines Tages war der Prototyp auf dem Tisch und das hat dann komplett überzeugt.
Wie wichtig ist diese Überzeugungsarbeit auch bei der Arbeit als Designer? Es klingt, als sei sie sehr essentiell.
Ja, also ohne Überzeugungsarbeit bleibt unsere Arbeit als Designer nur in der Oberfläche. Also wenn Sie das tun, was alle tun, dann brauchen Sie keine Überzeugungsarbeit leisten. Aber wenn Sie Dinge tun, die neue Aspekte beleuchten, dann müssen Sie immer auch die Menschen gewinnen.
der beste Moment, um Kant zu zitieren in SWRs Leute. Er hat nämlich gesagt, alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken und umgekehrt. Die vorzüglichste Art der Gedankenbezeichnung ist die durch Sprache, dieses größte Mittel, sich selbst und andere zu verstehen. Jürgen Schmidt ist unser Gast heute Vormittag, Industriedesigner aus Ammerbuch. Das Zitat würden Sie wahrscheinlich gleich unterschreiben, oder?
Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Sprache unheimlich viel verrät über die Menschen und über die Unternehmen. Also wenn ich heute ein Unternehmen neu besuche und auf dem Parkplatz lese, reserviert für den Vorstand, dann weiß ich schon etwas über die Hierarchiestrukturen. Wenn ich dann reingehe und entsprechend vom Empfang die ersten Reaktionen bekomme, dann habe ich auch schon über die Sprache Informationen. Also die Sprache sagt sehr viel über den Umgang und über den Respekt oder auch die Respektlosigkeit, was ich auch gelegentlich mal erlebe. Und es entscheidet dann auch schon, ob wir Interesse haben, mit diesen Unternehmen zu arbeiten. Also wir fordern von unseren Kunden Respekt und das Gleiche fordern wir von uns natürlich auch.
Ja, man erwischt sich ja manchmal selbst auch in solchen Momenten. Ja. Haben Sie von sich wahrscheinlich auch
absolut,
falsche Wortwahl, oder?
Absolut. Also das treibt mir immer die Röte ins Gesicht, ja. Wenn ich selber feststelle, da habe ich mich jetzt mal richtig ordentlich daneben benommen.
Wie ist es? Sie haben gerade gesagt, dass Sie dann eben bei den Unternehmen auch gucken, ob sie dann Interesse haben an dem Auftrag oder nicht. Gehen Sie auch so weit, dass Sie sagen, naja, wenn das Denken in diesen Köpfen so drin ist, ich möchte auch gerne was verändern, auch die Sprache vielleicht oder den Umgang dann dort verändern? Oder sagen Sie, na gut, dann nehme ich den Auftrag einfach nicht an?
Genau, also ich prüfe natürlich, wie veränderungsbereit ist so ein Unternehmen. Und ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Unternehmer, der sagte zu mir, Herr Schmidt, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite, dann muss ich ja mein Unternehmen umkrempeln. Dann sage ich zu ihm, naja, so schlimm wird's nicht werden. Ein paar Jahre später hat er mir dann gesagt, Herr Schmidt, es war viel schlimmer. Wir mussten, sage ich, ja, was ist denn passiert? Und dann sagt er, ja, wir mussten die ganzen Köpfe umkrempeln und damit sind wir noch nicht fertig. Und dann denke ich, dann hat jemand etwas verstanden und auch unseren Prozess so aufgenommen. Und das sieht man natürlich heute auch an den Produkten. Das sind Produkte, die sich komplett unterscheiden und hochinnovativ daherkommen und sich ausgezeichnet verkaufen.
Liegt das an dieser Branche Industriedesign, weil es eben auch eine sehr moderne Branche ist, dass man sich mit diesen Themen auch befassen kann? Denn in vielen anderen Branchen hat man ja oft gar nicht die Möglichkeit dazu.
Ja, ich weiß nicht, ob es in der Branche liegt oder nicht. Es ist einfach mein persönlicher Anspruch, sich so intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen, weil ich denke, dass nur dann auch ein authentisches Produkt rauskommt, das letztlich auch von diesem Unternehmen kommen kann. Also wenn ich heute ein hochmodernes Produkt mache und das Unternehmen kommt sehr altbacken daher, dann wird es nicht erfolgreich sein, sondern ich brauche ein Design, das auch diesen Geist des Unternehmens auch transportiert. Und oft ist so, dass so ein Design, das wir machen, auch der Vorbote ist für andere Veränderungen, die dann, um den Geist des Gesamten wieder anzupassen.
Und Sie sind einen für viele erstmal ungewöhnlichen Weg gegangen. Als Hauptschüler haben Sie einen Abschluss gemacht und haben aber irgendwann beschlossen, ich will Designer werden. In welchem Moment war das? Wir haben schon gehört, mit 11 Jahren haben Sie Ihren ersten Designpreis bekommen. Das muss sehr früh in Ihrem Leben gewesen sein.
Ja, also es war natürlich ein ganz enormes Schlüsselerlebnis, denn ich wurde eingeladen zu Opel und da durfte ich die Styling-Abteilung besichtigen und das sind unglaublich viele Designer gesessen, die haben alle gezeichnet.
Mit 11, als Sie diesen Preis gewonnen hatten.
Genau, da war ich als Junge so enorm beeindruckt, dass ich in diesem Moment beschlossen habe, Designer zu werden und habe mir dann die Blätter der Berufskunde besorgt vom und da stand drin, man braucht Abitur. Und ich war ein schlechter Hauptschüler und es schien fast keine Möglichkeit zu geben, das hinzubekommen. Aber das hat mich nicht aufgehalten, sondern ich habe dann tatsächlich die Hauptschule abgeschlossen, Realschule, dann als Bester abgeschnitten. Das hat mich bestärkt, ich kann's. Ich wollte wahrscheinlich bisher nur nicht. Dann habe ich Abitur gemacht und bin sofort auch im Studium zugelassen worden, habe das mit 1 abgeschlossen und habe mich dann 2 Jahre später selbstständig gemacht. mit 27.
Ja, Sie waren an der Hochschule in Schwäbisch Gmünd und Sie haben jetzt eben auch eine eigene Akademie gegründet, um eben auch Wissen weiterzugeben. Wie wichtig ist Ihnen das aufgrund Ihrer Erfahrung auch?
Ja, also wir haben festgestellt, dass Wissen, das transportiert werden kann, braucht vorher auch eine Struktur. Das heißt, wir müssen das Wissen strukturieren. Das haben wir gemacht bei uns im Designunternehmen und haben gesagt, jetzt wollen wir das natürlich auch transportieren an Schüler, an Studenten, aber auch an interessierte Ingenieure und andere Experten. Und so haben wir dann die Designakademie gegründet und machen Workshops für Schüler. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Rolf Benz Schule in Nagold zusammen. Da machen wir dann Kreativworkshops mit 100 Schülern zusammen. Begonnen haben wir damals mit einem Kreativworkshop Notunterkünfte für Fukushima. Da haben die Schüler in 2 Stunden unglaubliche Ideen entwickelt und auch präsentiert. Und diese Prozesse machen wir immer wieder, alle paar Jahre, mit großem Interesse auch von der Rolf-Benz-Schule.
Ja, da die Synergien nutzen, die eben auch im Land vorhanden sind. Denn Netzwerken ist sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema bei Ihnen.
Genau, das Netzwerken auch deshalb, weil wir dadurch unsere Perspektiven auch erweitern. Also Gespräche mit anderen Leuten, mit anderen Disziplinen, mit anderen Kulturen erweitert unsere Denkweise, unsere Perspektive, und die brauchen wir natürlich auch, um auf ganz neue, überraschende Ideen zu stoßen, wo vielleicht andere nicht drauf kommen.
Was ist so das Letzte, wo Sie vielleicht selbst überrascht waren und dachten, Mensch, wäre ich da nicht vorher nochmal drauf gekommen?
Ja, also da gibt es natürlich eine Menge Beispiele, aber ich möchte nochmal bei diesem Akkuschrauber bleiben, wo ich denke, das Thema liegt so nahe, dass ein kleiner Akkuschrauber wirklich sehr viel Sinn macht und niemand kommt drauf, sowas mal in die Hand zu nehmen. Und das denke ich, das braucht einfach auch eine neue Perspektive, nämlich die Perspektive in dem Fall des Anwenders.
Sie sind auch als Referent für Maschinendesign unterwegs und Veränderung ist ein großes Stichwort bei Ihnen. Jetzt gibt es ja seit 2011 diesen Begriff von der industriellen Revolution, Industrie 4.0. Was verbinden Sie damit?
Also Industrie 4.0 wurde ja von der Bundesregierung 2011 zur Hannover Messe ausgerufen als reine Worthülse ohne Inhalt, und die Industrie war jetzt aufgerufen, diesen Begriff mit Inhalten auch zu füllen, und dieser Prozess dauert immer noch an. Und heute ist man so weit, dass man unter Industrie 4.0 diese Vernetzung von Maschinen und von Produkten anschaut, versteht, um die Produktion produktiver zu machen, zu gestalten.
Wie sieht das in Ihrer täglichen Arbeit aus?
Also wir sind mit Industrie 4.0 in der täglichen Arbeit überhaupt nicht konfrontiert, weil unsere Kunden sich mit dem Thema Industrie 4.0 leider kaum auseinandersetzen. Also es gibt ja Untersuchungen, dass 90% des deutschen Mittelstands hält Industrie 4.0 für unglaublich wichtig. 30% wissen nur, was Industrie 4.0 auch wirklich sein soll, und nur 10% oder 12% sind auch tätig im Bereich Industrie 4.0. Unsere Aufgabe ist es eben auch, oder sehe ich darin, dass wir das Thema Industrie 4.0 nicht nur auf der technischen Ebene sehen, sondern eben auch auf der menschlichen Ebene. Und sagen, wir müssen nicht nur Technik miteinander vernetzen, um noch produktiver zu werden, sondern wir müssen auch die Menschen miteinander vernetzen, die Disziplinen miteinander vernetzen, um letztlich auch wirklich Industrie 4.0 für uns zu nützen und auch diesen entsprechenden geforderten Wettbewerbsvorteil, den wir hier in Deutschland brauchen, auch zu erreichen.
Und das eben auch beim Industriedesign. Und das hat natürlich auch erstmal in erster Linie, das hört man bei Ihnen ja auch raus, mit Menschen, mit Arbeit mit Menschen zu tun. Da liegt auch Ihr Fokus. Und dennoch sind die Maschinen ja letztendlich so wichtig. Haben Sie mal so ein Beispiel, wo Sie einfach sagen, Mensch, da ist es richtig gut gelaufen?
Sie meinen im Zusammenhang?
Gerade diese Kombination.
Kombination Mensch und
die
Maschine.
Die Industrie 4.0, die Sie dann eben mit der Vernetzung der Menschen angewendet haben für sich.
Ja, also da habe ich, muss ich zugeben, noch kein richtiges Beispiel, das ich nennen kann, was das Thema Industrie 4.0 anbetrifft. Ich hoffe, dass uns das auch bald mal wirklich erreicht im Mittelstand. Das Thema Mensch-Maschine, diese Schnittstelle, die ist natürlich täglich präsent bei uns. Die Maschinen werden immer komplizierter, werden technisch völlig unüberschaubar. Und da müssen wir natürlich als Designer schon dafür sorgen, dass die Technologie für den Menschen beherrschbar wird. Das ist schon eine zentrale Aufgabe von jedem Projekt, das wir realisieren.
Woran arbeiten Sie da gerade?
Also eine sehr anspruchsvolle Thematik ist ein Cockpit von einem Arbeitsflugzeug, aber auch das Cockpit eines Autokrans sind sehr anspruchsvolle Themen, gerade wenn es um dieses Thema Schnittstelle Mensch-Maschine geht, wenn man unter diesem Druck sich des Piloten vorstellt oder auch des Autokranfahrers, der eben nicht nur durch die Gegend fährt, sondern eben auch dieses Teil noch entsprechend bedienen muss. Das sind schon sehr anspruchsvolle Aufgaben.
Wie gehen Sie da vor bei so einem Projekt?
Also ich halte die Vorarbeit, bevor wir überhaupt starten, Ideen zu entwickeln, für unglaublich wichtig. Das heißt, wir befassen uns intensiv mit dem Flugzeug. Wir besichtigen natürlich das Cockpit, lassen uns erklären, wie die Piloten damit fliegen. Wir fliegen nicht selbst, aber mit. Um uns einen Eindruck zu verschaffen, wie wird so eine Maschine auch bedient, mit welchen Engpässen hat der Pilot auch gegebenenfalls zu kämpfen. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch ergonomisch zum Beispiel eine richtige Lösung bringen. Wir müssen aber auch sehr viel über die Technik wissen, welche Abmessungen das solche technischen Komponenten haben. Wir setzen uns damit auseinander. Und wir schauen uns natürlich auch die ganzen Wettbewerbsprodukte intensiv an, um zu sehen, was machen die vielleicht besser oder was machen sie schlechter? Wie können wir uns differenzieren? Wir setzen uns mit den Zielen auseinander für diese, an wen soll dieses Flugzeug verkauft werden und was ist für diese Käufer wieder relevant? Und erst dann beginnen wir mit den ersten Ideen und die passieren bei uns nach wie vor mit dem Stift in der Hand, werden Ideen skizziert und gehen dann allerdings sehr schnell auch in Computer, in das 3D-Visualisierung, um das Thema zu konkretisieren. Dann werden auch ergonomische Muster gebaut und der richtige Aufwand beginnt dann hinterher in der Betreuung bis zur Serie, wo wir eben dann sehr genau auch hinschauen, dass unsere Ideen realisierbar werden und auch realisiert werden. Und das hat natürlich sehr viel auch mit Auseinandersetzung mit den Ingenieuren zu tun, denen wir dann leider hier und da mal das Leben etwas schwer machen müssen.
Auch das gehört dazu. Das sind dann oft lange Prozesse und sie lassen sich erfolgsorientiert bezahlen. Das ist natürlich auch mit einem großen Risiko verbunden.
Ja, damit über die erfolgsorientierte Bezahlung habe ich auch schon mal in meinem Blog geschrieben. Die Idee ist so entstanden, dass wir festgestellt haben, immer wenn wir tätig werden, hat unser Kunde mehr Erfolg. Und dann dachte ich, wir können da noch mehr ins Risiko gehen und lassen uns auch erfolgsabhängig bezahlen. Das heißt, es ist auch ein Statement gegenüber dem Kunden zu sagen, wir sind davon überzeugt, dass wir dir zu mehr Erfolg verhelfen können durch unsere Arbeit. Und da lassen wir uns auch finanziell drauf ein. Und viele Unternehmen schätzen das, dass sie sagen, wenn ihr in einem Boot sitzt mit uns, dann kämpft ihr auch bis zum Schluss. Und das tun wir natürlich auch. Machen wir auch bei den anderen Projekten, aber bei den erfolgsabhängigen Projekten vielleicht doch etwas mehr.
Ja, da ist eine Philosophie natürlich jetzt mit verbunden. Jetzt über die Osterfeiertage, werden Sie die Auszeit nutzen für sich?
Ja, auf jeden Fall. Ich genieße diese Zeit natürlich auch mit der Familie zusammen, mit meinen Kindern. Ich habe ja 4 Kinder, die mich am Sonntag besuchen kommen und meine Mutter kommt auch und meine Schwester. Also ich habe da richtig schön Besuch. Das ist eine schöne Sache, aber ich bin auch gern mal alleine, um so meine Gedanken fließen zu lassen und wieder aufzutanken.
Um das dann niederzuschreiben in Ihrem Blog. Ich sage Dankeschön für den Besuch, Jürgen Schmid, Industriedesigner aus Ammerbuch bei
Vielen
uns.
Vielen Dank, Frau Köster.
Eins gehört.